Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir knüpfen nahtlos an unserem Gespräch aus Teil 1 an. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Kommen wir mal zu was Positivem jetzt. Du hast ein Wunder zu Hause. Du hast deinen lieben Sohn bekommen. Möchtest du uns über die Schwangerschaft oder überhaupt über diesen Moment erzählen, wo du erfahren hast, dass du schwanger bist?
Ja, also ich hatte mit der Zeit bei den Behandlungen habe ich es gar nicht mehr getestet, weil ich habe wahrscheinlich, ich weiß nicht, viele 1.000 Euro für Schwangerschaftstests ausgegeben, die dann eben immer negativ waren. Irgendwann habe ich nie getestet und habe dann immer gewartet, bis die Tage gekommen sind. Und so war es auch in dieser Runde, in Runde 32, wo, es fragen mich immer alle, was war da anders? Es war nichts anders. Es war eine Runde wie die Runde 25 und die Runde 17. Aber ich war dann wirklich ein paar Tage drüber und bei einer künstlichen Befruchtung wartet man ja noch länger. Das ist praktisch dann noch eine Woche obendrauf, bis man
Okay.
testen könnte. Also es geht noch länger. Da ist die Spannung dann perfekt. Und ich war aber zusätzlich dann noch eine Woche drüber und ich habe einfach nicht getestet, weil ich dachte, ja, das ist wieder so wie die anderen 31 Mal und irgendwann kommen dann die Tage, aber sie kamen nicht. Und ich habe mich so ein bisschen kränklich gefühlt, aber so mit dem dritten, vierten, fünften Tag habe ich irgendwie gemerkt, das ist so ein anderes kränkliches Gefühl. Das hatte ich so noch nie. Und das war dann der 9. Dezember, jetzt muss ich rechnen, 21, der Geburtstag meiner Schwester, wo ich mich dann getraut habe. Und der Test war dann eigentlich schon positiv in dem Moment, wo ich draufgepinkelt hatte, weil natürlich der schon, ja, schon richtig
Wahnsinn.
angegeben hat. Und ich hatte es wie so eine kleine Spur schon geahnt, weil ich einfach dieses Gefühl nicht kannte. So, ja, kränklich ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen belegt irgendwie, wenn ich das so sagen kann. Und ja, die Freude war dann doppelt groß, weil ich habe Zwillinge bekommen. Aber die Schwangerschaft war relativ schwierig, weil ich hatte die ganze Zeit Blutungen und so sehr die Freude überwiegt hat, ist natürlich in dem Moment das Gefühl umso fragiler, wenn man die ganze Vorgeschichte hat, dass man schon sehr stressig in die Schwangerschaft reinkommt und sich kaum traut, irgendwas anzufassen. Ja, weil es natürlich auch anders gehen kann und das war mir schon klar. Also am Anfang war die Freude etwas verhalten und ich hatte auch die ganze Zeit Blutungen und bin immer wieder untersucht worden. Und das hat mich schon eher gestresst. Also so diesen Glow in dem Sinne hatte ich nicht, den man sonst so kennt.
Ich auch nicht.
Und also ich habe da nicht diese Phase gehabt, wo ich Bäume ausgerissen hätte oder keine Ahnung, das Kinderzimmer eingerichtet hätte oder so. Und ja, die Ernüchterung kam dann als etwa, ja, das war am Anfang vom 4. Monat, wurde dann festgestellt, dass einer der Zwillinge nicht mehr lebt.
Okay.
Und das war in dem Sinne noch schwierig, weil der tote Zwilling war oben und der lebende war unten. Und da war eine Weile nicht klar, was passiert damit, ne? Kommt es vielleicht zu einer Fehlgeburt von beiden am Ende oder ist es möglich, dass der untere Zwilling trotzdem überlebt? Und so sehr ich mich natürlich gefreut habe, war ich gleichzeitig auch ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Und so rückblickend würde ich sagen, habe ich einfach funktioniert in dieser Zeit. Also ich konnte gar nicht mehr darüber nachdenken, was wäre wenn, weil das war in dem Moment zu viel, ne? Und dann kam tatsächlich für mich, war in der Außenwelt ganz anders, aber für mich kam die Erlösung dann in der 28. Woche, ja, ist meine Fruchtblase geplatzt und ich kam ins Krankenhaus. Und dann haben sie mir schon gesagt, ja, man kann auch versuchen, das ein bisschen herauszuzögern, aber vermutlich muss das Kind dann geholt werden. Und das war dann auch der Fall, ich glaube, 5 oder 6 Tage später, wo die Herztöne nicht mehr so gut waren, wurde dann entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen. Und für mich war das so der Moment der Erlösung eigentlich. Also viele haben ja beim Anblick von diesen NICU-Einheiten eher so gemischte Gefühle, weil da piept andauernd irgendwas und
Mag ich
man
gar
hat
nicht.
den Puls auf 180, ne, diese ganz, ganz kleinen Wesen. Und für mich war das eher so eine Erlösung, weil ich konnte das endlich abgeben. Ich war nicht mehr verantwortlich dafür, dass dieses Kind jetzt überlebt. Und mein Sohn ist dann sehr gesund zur Welt gekommen. Also er war natürlich 10 Wochen zu früh, etwas mehr als 10 Wochen, aber in einem Zustand, wo er an und für sich eine gute Prognose hatte. Es war einfach klar, er muss erstmal 2 Kilo erreichen. Das war so das erste Ziel. Und dann, ja, wahrscheinlich so zum ordentlichen Geburtstermin darf er dann nach Hause gehen. Und er hat das auch wunderbar dann geschafft. Und ich habe eigentlich diese Zeit sogar genossen dort, weil das für mich eine Zeit war, um erstmal diesen ganzen Rucksack von vorher eigentlich ablegen zu können. Ich bin ja nicht so unbeschwert in die Schwangerschaft gestartet, wie das die meisten anderen tun. Und auch nicht so unbeschwert in das Leben mit Babys, so nach dem Motto, hey, die Geburt war jetzt ein bisschen anstrengend, aber jetzt ist alles super. Ich sage das bewusst jetzt ein bisschen salopp, aber es war natürlich eine endlos lange Vorgeschichte. Und dort in diesem NICU konnte ich wie so ganz langsam mich mal erholen, gar nicht so von der Geburt, sondern von der ganzen Zeit davor. Und in aller Ruhe eigentlich dieses Kind wachsen sehen und diese kleinen Fortschritte mitmachen. Und es war für mich, ja, war das eine Entlastung, weil ich wusste, dass da 24 Stunden jemand neben diesem Bettchen steht und egal was passiert, die tun, was sie
Jemand
tun
ist
können.
da. Ja.
Aber ich bin nicht mehr diejenige, die wieder nicht schwanger ist oder wo es eben wieder nicht geklappt hat. Und ja, dann ist am Ende dann auch alles gut gegangen und ich bin dem Team dort also auf Lebenszeit dankbar. Die haben unfassbar gute Arbeit geleistet und mich auch immer mit einem, ja, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lassen. Also ich konnte schlafen, weil ich wirklich wusste, wenn irgendwas ist, dann werden die alles tun, was medizinisch möglich ist. Und es kam dann nie dazu, aber ich habe das so geschätzt und rege mich auch nicht mehr auf über höhere Krankenkassenprämien heute, weil genau diese Sachen einfach wichtig sind. Und ich sehr dankbar bin, dass ich auch in einem Land leben darf, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, eine solche Versorgung in Anspruch zu nehmen. Denn in einem anderen Land hätte mein Kind wahrscheinlich nicht überlebt, wenn es nicht in einer solchen Einrichtung hätte sein können. Und auch das eben ist wieder so ein Punkt, was mich heute viele Sachen anders sehen lassen. Also ich weiß, die Geburt ist auch ein sehr emotionales Erlebnis, aber auch da wird sehr viel gejammert über wirklich First World Problems. Und ich habe da auch Mamas gesehen, die andere Fälle hatten auf dieser Station, wo ich heute noch oft an diese Kinder denke. Ja, also es ist am Ende gut gekommen. Ich bin Mama geworden, aber die Reise dahin war nicht ganz einfach und das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, seit ich dann ins Leben als Mama gestartet bin.
Wir haben ziemlich ähnliche Geschichte mit der Geburt und so. Meine Tochter ist mit 26 plus 4, darf jetzt nicht, ja. Und ich habe bemerkt, dass was nicht in Ordnung ist. Anscheinend hatte ich auch einen Blasensprung, den habe ich nicht bemerkt, leider. Wahrscheinlich ist das bei mir so schweifend abgegangen, ist das heute noch ein Rätsel. Und ich verbinde das Stillen negativ. Ich empfinde die Geburt negativ. Das einzige Positive war mein Kind. Und ich wusste, du kannst jetzt nichts mehr tun, so wie du das sagst. Bei mir war es ja so, dass dann, ich hatte ja einen Notkaiserschnitt. Also bei mir ging es ja ruckzuck, gell? Also die Krankenschwester hat nur noch geschrien. Die haben mir Adrenalin verpasst, weil die Herztöne meines Kindes schlecht geworden sind. Ich wurde voll gepumpt. Und ich habe dann allergisch reagiert. Irgendwas war da mit mir nicht in Ordnung. Mein Mann war fertig mit der Welt, weil er wusste, nicht sterbe ich jetzt auch. Also das ist einfach Realität. Ich spreche es
Ja,
jetzt mal offen aus, weil es ist einfach
das
so.
passiert jeden Tag. Ja.
Und ich habe, wie nennt man das? Ich wurde von einem Krankenhaus auch noch mal ins andere Krankenhaus verfrachtet an dem Tag, weil sich die Klinik nicht getraut hat. Hier in Linz, wo ich lebe ja in Österreich, ist einer der besten Kinderkrankenhäuser, die weltweit, glaube ich, sogar anerkannt sind. Und ja, wir haben so eine, also bei mir war es halt ein bisschen krasser, sage ich jetzt mal, von den Abläufen her. Man hat wirklich um das Überleben von uns beiden dann irgendwie versucht. Und ich komme ja aus der Medizin und ich werde das nie vergessen. Meine Piercings wurden mir abgenommen. Meine ganzen Sachen wurden mir abgenommen. Ich wurde ausgezogen. Ich werde es nie vergessen, wie die Krankenschwester mein BH aufgeschnitzt hat. Die hat so Schnipp gemacht und der BH war offen. Ich glaube, dass die drauf trainiert sind. Ich weiß es nicht. Dieses Adrenalin hat mich ruiniert, Anna. Ich hatte unter den Augen, hatte ich Blut, richtig Blutergüsse. Ich hatte knallrote Augen durch diese ganzen
Heftig.
Blutungen. Ohne Scheiß, meine Mama hat mich nicht wiedererkannt. Nach 2 Tagen, stell dir das mal vor. Und ich wurde dann durch eine Mini-Flur geschoben. Und die Ärztin, die damals die Behandlungen gemacht hat, dieses Erstsemester-Screening und was weiß ich alles genau, hatte damals stationär, sie ist auch die leitende Ärztin von diesem Krankenhaus, also irgendwas Hohes ist sie und sie hat noch mal eine eigene Pränatal-Krankenhaus. Und das Krasse ist, ich war letztens auf der Veranstaltung von dieser Zoe,
Ja.
genau. Die Frau ist zu mir gekommen und hat mich umarmt, weil sie weiß, wer ich bin. Es war für alle nicht normal.
Wahnsinn.
Und eine ehemalige Kollegin, ihre Schwester, hat ihre Schwester, also ist die Schwester von meiner Arbeitskollegin, hat ihre Schwester angerufen und hat gesagt, heute ist etwas passiert und das kann ich heute sehr schwer verarbeiten, weil das war knapp. Und das war ich. Weißt du, das war ich. Und das muss erst mal jemandem bewusst werden, was wir eigentlich überhaupt durchgemacht haben. Oder ich und mein Mann, weißt du, was ich meine? Wir sind zwar ähnlich, aber bei mir war es noch mal so, okay, mein Arm ist kaputt, ich hatte allergische Reaktion. Dann hat der Anästhesist mich gefragt, Anna. Ich wusste, es ist ernst. Ich wusste, ich musste,
Haben Sie mit dir geredet, wenn ich so
gar
fragen darf? Haben
nichts.
Sie dir
Gar
erklärt,
nichts. Die
was
haben
passiert,
mich
oder?
gepackt und die haben mich ausgezogen und ich habe nur noch geschrien. Ich so, es ist zu früh. Ich habe nur noch geschrien, es ist zu früh. Und dann habe ich durch das ganze Adrenalin, was ich gekriegt habe, habe ich mich von dem Krankenbett, was sie in den Not-OP-Saal geschoben haben, ich habe mich selber auf den OP-Tisch geschmissen.
Das ist
Anna, ohne Scheiß. Ich habe
ja.
mich selber auf den OP-Tisch geschmissen und habe nur noch drum gebeten, ich so, hol sie bitte lebend raus. Das ist das, was wir durchmachen müssen. Weißt du, das ist nicht einfach. Und deswegen scheiße ich auf die Leute, die so negativ reden, wenn ich das. Ich lache wieder, aber weißt du, was ich meine? Das ist aber
Ja,
mir wirklich passiert.
man
Das
geht
ist.
zu so einem rosa angehauchten Geburtsvorbereitungskurs und ist da in so einer Wolke drin. Man sieht all diese tollen Bilder, die gefotoshoppt sind von irgendwelchen superfitten Mamas nach der Geburt. Aber
Ach,
das ist
fuck
auch
it, ganz
solche,
ehrlich, jetzt mal
ja,
ehrlich. Also,
das braucht es einfach, dass man darüber auch spricht. Und
ja.
ich glaube, das nur schon mal gehört zu haben, auch wenn man das ganz, ganz weit hinten irgendwo ablegt, ja, sensibilisiert halt einfach dafür, dass es auch so laufen kann und man auch damit nicht alleine ist.
Und mein Mann hat gesagt, er durfte halt nicht mit rein. Was für mein Mann war das süß, mein Mann war zerstört. Ich habe meinen Mann noch nie so erlebt. Noch nie. Mein BH, mein Tanga, also alles flog durch die Gänge. Und ich weiß nur noch, wo ich dann ich lag halt schon da und der Anästhesist hat meinen Kopf gehalten und dann er so, hallo, hat mich über den Kopf gestreichelt. Und ich habe gesagt, ich habe nichts gegen Anästhetikum. Ich so, gib's mir. Und ich habe mir die Maske selber aufgesetzt. Kannst du dir das vorstellen?
Ja,
Ja,
total im
aber
Überlebensmodus, ne?
ja. Ich habe gesagt, ist mir egal, ob ich sterbe, holt mein Kind raus. Und ich war in derselben Sekunde weg. Ich war wirklich, ich war weg, das weiß ich. Und sobald ich wach war, das erste, ich habe meinen Mann gesehen und ich habe gesagt, lebt mein Kind, wo ist mein Kind? Verstehst du, was ich meine? Und das ist Realität, das passiert. Und heute kann ich drüber reden, Anna, aber ich konnte das nicht. Und ich finde es auch toll, dass du so darüber redest und dass du nicht alles romantisierst, weil man kann es nicht romantisieren. Das ist einfach die Wahrheit. Es ist nicht schön. Ich musste, währenddessen mein Kind eigentlich im Sterben lag, weil die Maschinen abgeschalten worden sind, war meine Brust steinhart. Ich war knallrot, meine Brust war steinhart und ich habe dann, ich glaube, ich habe das so noch nie erzählt. Ich musste ja pumpen. Es ging ja gleich los. Milch, dies, das, Kolostrum, bla, keine Ahnung was. Ich war komplett überfordert und das Schlimme ist, mein Kind liegt im Sterben, mein Mann hält mein Kind und ich pumpe gerade die Milch aus meiner Brust raus, weil ich die Schmerzen nicht mehr aushalte. Ich kriege keine Luft, mein Arm hängt in der Luft, weil ich meinen Arm durch diesen Nerv nicht bewegen kann. Meine Brust brennt und ja. Und dann darfst du dir eigentlich nach ein paar Wochen anhören, ihr seid aber noch jung.
Ja,
Weißt du, was ich, ihr seid aber
uff.
noch jung. Ihr könnt aber noch Kinder
Ja.
kriegen. Weißt du, was ich meine? Jedes Mal, wenn ich mit Frauen oder mit euch unterhalte, wenn ich jetzt euch sage, mit allen möglichen Leuten, mit denen ich sprechen darf, kommt immer mehr auch von meiner Geschichte raus. Deswegen habe ich so meine Geschichte noch nie so krass detailliert erzählt, weil. Aber das ist das, was ich damit meine, ich auch. Weißt du? Und heute bin ich freue mich für dich, dass du das nicht erlebt hast und dass dein Kind lebt. Weißt du, das freut mich, dass du das nicht miterleben musstest, obwohl wir fast in derselben Woche, weil zu uns hat der Arzt gesagt, man hätte sie retten können, aber meine Tochter hatte Sauerstoff, also Unterversorgung und das hat einfach zu diesen ganz starken Hirnblutungen geführt und wenn man Medizin gelernt hat, so wie ich, dann weiß man bestimmte Signale, dass sie nicht in Ordnung sind und ich habe diese Signale leider gesehen.
Also das stelle ich mir noch besonders schwer vor, wenn man selbst noch vom Fach ist und
Ja.
ja, die sprechen ja nicht darüber, aber wenn man so zwischen den Zeilen lesen kann, wo jemand anders vielleicht gar keine Ahnung hat, was gerade passiert und man selber weiß aber noch viel besser, was da gerade läuft.
Ja. Heute sagen die Leute zu mir, also du siehst besser aus. Du siehst toll aus. Und das sagen wahrscheinlich die Leute zu dir auch, oh, toll, du hast endlich dein Glück. Weißt du, 100 Pro, schau, du nickst. Okay, die Leute sehen dich jetzt nicht, weil das ja nur eine Aufnahme ist, aber die Leute werden zu dir sagen, Anna, toll, jetzt hast du endlich dein Glück in der Hand. Was aber dieses Glück betrifft, ist nicht nur ein Kind, sondern bist du, das ist dein Mann, das sind die Behandlungen, das ist der körperliche Druck. Ich mache mir so viel Vorwürfe und dann, ich höre auf, also du siehst besser aus und also du bist wieder die Alte und du lachst wieder oder nein, mir geht es nicht gut. Ich heule jeden Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre und ich heule jeden Morgen, wenn ich nach Hause ankomme und jede Kleinigkeit, die ich sehe oder die ich mitmache, heule ich. Es ist so, es ist einfach die Wahrheit. Es sieht vielleicht danach aus, aber mir geht's beschissen. Wenn man mich wirklich fragt, wie es mir wirklich geht, mir geht es nicht gut. Und ich kann mir auch viele vorstellen, weil Leuten, die IVF-Behandlungen haben oder so lange Kinderwunsch haben, das macht einen mit einem was. Man verliert das gewisse, diesen gewissen Urtraum, glaube ich. So. Wo man dann sagt,
Ja,
so,
total.
wo man dann sagt, okay, nee. Heute bin ich ganz anders. Ich arbeite in der Branche, wo es viel um Geld geht. Und davor habe ich in einer ganz, ganz anderen Branche gearbeitet. Da ging es um Luxusgüter, aber teure Luxusgüter. Und heute arbeite ich in einem ganz anderen Sektor. Und meine Arbeit bedeutet Stress. Meine Arbeit bedeutet strukturiertes Arbeiten, keine Kommazahl falsch, kein Plus falsch, kein Wort darf falsch sein. Alles, was zu den Firmen oder Kunden rausgeht. Und aber soll ich dir was sagen, Anna? Ich bin noch nie so gechillt in meinem Leben wie jetzt, weil ich weiß, was ich überlebt habe. Weißt du,
Ja,
was ich meine?
ich total, total. Es ist, das hast du gerade so schön gesagt. Also die Arbeit ist für mich auch, es ist nur noch die Arbeit und hat so einen viel kleineren Stellenwert als früher, eben, weil man einfach schon ganz andere Dinge im Leben gesehen hat, wo
Ja.
ein Kunde, der mal unfreundlich ist,
Ach,
der kann
die
mir
Welt
heute den
ist
Tag
weg.
nicht mehr
Ja.
vermiesen.
Du sei du Süßer. Lass dein Scheiß Wut woanders aus, weil es macht dein Problem nicht zu meinem.
Ja, genau.
Das ist wirklich, ja, es ist wirklich. Und heute denke ich ganz anders. Heute sehe ich bestimmte Dinge auch ganz anders. Oder ich ärgere mich gar nicht mehr über so dumme Leute. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe eine Schwägerin und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Diese Schwäger, ich pack die nicht. Ich pack sie nicht. Ich habe ihr das gesagt, ich pack dich nicht mehr. Ich kann dich in meinem Leben nicht mehr gebrauchen. Es tut mir leid und ich will kein Herz brechen, aber du bist für mich. Ich kann es nicht mehr. Ich beende das auch einfach, Anna. Ich mach das, dass ich sage, hey, ich kann mit dir nicht mehr.
Also ich glaube, das sollten wir viel öfter machen. Das hört sich jetzt
Ja.
vielleicht total unsensibel an, aber Verwandte zum Beispiel, die können wir uns ja nicht aussuchen, die sind einfach da. Aber auch sonst, ich habe auch Freundschaften deshalb beendet, wo ich einfach gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich mich mit denen abgebe, dann fühle ich mich nachher schlecht. Da habe ich ja
Ja.
nichts davon. Und das, ich glaube, das geht vielen Menschen so jetzt, egal welcher Schicksalsschlag, auch ob man vielleicht im Erwachsenenleben jemanden verliert oder eine Krankheit hat oder was auch immer, die Leute, die in den schlechten Zeiten zu einem halten und da sind und
Ja. Oh, da kann ich dir Bände springen. Und weißt du
das
was?
sind
Verwandte kann man sich auch aussuchen, weil ich habe das gemacht. Ich bin
okay,
ganz ehrlich
das
zu
ist
dir.
next level.
Die Leute, die mich nicht angerufen haben, und bestimmt, ich habe meine Familie immer so gelobt, weißt du, das ist meine Familie und das, ich so richtig stolz auf meine Wurzeln. Jedes Mal, weil ich bin ein komplettes Mischlingskind und heute denke ich mir, du warst mal meine Tante oder du bist mal meine Cousine gewesen und dazu stehe ich komplett und ich nehme mir kein Blatt mehr vom Mund, weil anscheinend habe ich manche Menschen, die ein Esel waren, wie ein Pferd gelobt. Weißt du, was ich meine? Mein Umfeld immer so, ja. Ich rede nicht so gern drüber, aber ich rede, wenn ich dann über mein Umfeld rede, sage ich ja so offen, was ich denke. Wie war das bei dir mit deinem Umfeld? Also, da du auch gesagt hast, du hast viel verschwiegen oder nicht erzählt, wie ist es bei dir abgelaufen?
Also wir haben eigentlich bis zum Schluss sehr wenig das Umfeld involviert, einfach aus Selbstschutz, weil das ein Thema ist, wo die meisten Menschen wirklich null Berührungspunkte damit haben. Und so die gefährliche Kategorie, wenn ich das mal so bezeichnen darf, sind eben die Leute, die es eigentlich gut meinen. Das sind ja oft auch die Menschen, die einem nahestehen. Aber die eigentlich eben mit einer dummen Frage oder mit einem Kommentar genau das Gegenteil erreichen. Und darunter fallen alle die, die eben, wie du vorhin gesagt hast, so Sachen sagen wie, ihr seid ja noch jung oder ja, du kannst ja wieder schwanger werden oder ja, eben geht mal auf die Malediven oder so. Alle diese Dinge, säß mal nicht so eng oder du musst halt nur loslassen. Dann erreicht man ja genau das Gegenteil damit, weil es völlig am Problem vorbei zielt, ein solcher Kommentar. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich solche Kommentare gar nicht ertragen kann. Auch sogar dann, wenn die noch nicht mal an mich persönlich adressiert waren, sondern wenn ich zum Beispiel eine Situation wahrgenommen habe im Büro, wo zwei Frauen sich über das Thema Kinderwunsch unterhalten haben und dann eben solche Äußerungen gefallen sind, so nach dem Motto, die Leute stellen sich halt einfach dumm an, bei denen das nicht geht oder was
Klar,
auch immer.
sicher.
Habe ich gemerkt, dass das ein sehr großer Stressfaktor für mich ist. Und gerade auch, weil es ja so ein unsicheres Thema ist, wo man nie weiß, wie lange geht das. Ne? Es ging ja gar nicht so sehr darum, nicht über eine OP zu sprechen. Wenn ich mein Knie operieren hätte müssen, dann hätte ich darüber auch gesprochen. Aber ich hatte einfach keine Lust, so die Frau zu sein, von der nachher die ganze Cafeteria im Büro Bilder im Kopf hat, wenn ich erzähle, wie das jetzt genau abläuft bei einer Gebärmutterspiegelung. Ne? Also da stellen sich einem alle Haare zu Berge. Ich wollte auch nicht die sein, bei der man jeden Monat auf den Bauch guckt oder anfängt,
Ja.
irgendwie Dinge in meine Leistung rein zu interpretieren, weil die Leute sagen, ah ja, das ist ja die, die keine Kinder kriegen kann. Weil das liegt dann sehr, sehr nahe. Also da kommt man fast schon auch in den juristischen Bereich rein, dass einem sowas dann um die Ohren geknallt wird, wenn es darum geht, wer wird befördert oder wird man gekündigt, weil man zu oft fehlt wegen sowas. Also ich schneide hier nur Teilbereiche an, aber gerade bei der Arbeit ist es ein sehr schmaler Grat, wenn man über dieses Thema spricht, wo man sich auch sehr viele zusätzliche Steine in den Weg legen kann. Und von daher war das für mich die absolute Entlastung, nicht im Detail darüber sprechen zu müssen, sondern nur mit ganz engen Personen, die damit auch gut umgegangen sind. Nichtsdestotrotz sind die am Ende auch nicht drin. Also selbst wenn man jemanden hat, der vielleicht eine oder zwei Kinderwunschbehandlungen durchgemacht hat, verstehen einem diese Personen schon sehr, sehr gut. Aber die Tragweite bei 32 ist nochmal eine andere, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da versteht mich niemand vollkommen. Also meine Mutter war mir eine Riesenstütze, die mir immer zugehört hat in dieser Zeit. Die wusste auch alles, die war über alles eingeweiht. Aber es ist sehr schwer, Leute zu finden, die das wirklich in der Tiefe nachfühlen
Ja.
können. Ja, und dementsprechend ist das auch für viele Betroffene ein Problem, weil auch wenn man eine gute Freundin hat, das Witzige war, ich habe einen sehr guten Freund, der auch einer meiner besten Zuhörer war, obwohl er ein Mann ist und eigentlich ja gar nicht
Sehr
wissen konnte,
schön.
wie sich das
Ja.
anfühlt, aber vielleicht war gerade das irgendwie so der Vorteil oder ihn hat es auch ehrlich interessiert, wie das ist, ne? Und viele Leute wenden sich auch ab, wenn es für sie selber zu anstrengend wird. Das kennst du vielleicht auch. Die wollen dann selber irgendwie zwanghaft, dass es weitergeht und sagen dann so Sachen wie, ja, guck nach vorne, alles wird gut oder irgend so ein Blabla, weil es für sie selbst in dem Moment gerade unangenehm ist, sich mit dem Thema zu befassen. Aber du bist da mittendrin und du kannst nicht einfach die Abkürzung nehmen, sondern du musst durch und du musst jeden Tag damit leben. Und das habe ich schon auch erlebt, dass Menschen da gar nicht drüber sprechen wollen, weil sie selbst unsicher sind und es ihnen selbst zu viel ist und unangenehm ist.
Weißt du, jetzt gerade, wo du das so ansprichst, denke ich mir einfach nur so, in der heutigen Zeit kann man alles googeln. In der
Ja.
heutigen Zeit kriegst du, hast du ChatGPT, du hast so viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Man braucht nicht nur Menschen an guten Tagen oder an Tagen, wo man zusammen feiert oder sich betrinkt, sondern man braucht auch Menschen, wenn es hart auf hart kommt. Und ich habe vielen Leuten ja meine Meinung gesagt. Und so einer der Punkte, warum dieser Podcast auch zustande gekommen ist, erstens, weil ich es liebe, mich mit anderen Leuten zu unterhalten. Mich interessieren einfach die Menschen, die dahinter sind und was diese Menschen alles schon durch haben. Und dann ist es das, dass man für Aufklärung sorgt. Es ist nicht normal. Es ist so zum Beispiel, ich werde das nie vergessen, ich habe sehr früh geheiratet für meine Verhältnisse, finde ich. Ich habe mit 26 geheiratet, aber auch nur, weil Corona dazwischen kam. Mein Mann war in Österreich, ich in Deutschland und ich habe gerade meinen Abschluss versucht, fertig zu machen. Und mein Mann war auch nicht geplant, das sage ich jetzt mal so, heiraten hatte ich auch keinen Bock. Und es hat sich aber alles so entwickelt, dass es gepasst hat. Weißt du, du kannst das Leben nicht steuern. Das ist einfach, es ist einfach so. Und ich werde es nie vergessen, ich war in der türkischen Community, sind eigentlich alle Leute, die ich kenne, da wo ich herkomme, sind die meisten Leute Muslime. Und meine Mutter hat so eine Art Gottesdienst, danach hat sie so ein Essen ausgegeben und sie hat, da wo werden dann so wie aus der Bibel bestimmte Verse gelesen, aus dem Koran wurden dann Verse gelesen, also nur als Beispiel. Und dann hat eine Frau zu mir gesagt, weil ich war die Letzte, die in meiner Familie noch nicht schwanger war. Ich hatte aber andere Themen im Kopf. Ich wollte beruflich weiterkommen, ich wollte ein Häuschen bauen oder mir eine eigene Wohnung kaufen, irgendwas, damit ich sage, okay, ich kann dem Kind ein Umfeld bieten. Man braucht das nicht unbedingt. Ein Kind interessiert das nicht, aber das war so meine Vorstellung. Ich will noch beruflich was machen. Und ich habe mich ungelogen auf diesen Tag vorbereitet, dass ich antworten kann, wenn mich jemand auf diesen Kinderwunsch anspricht. Und ich bin chronisch darmkrank. Wie du gesagt hast, ich habe kein Pflaster, man sieht mir das nicht an. Aber auch ich habe Probleme, weißt du, was ich meine? Und dann hat eine ältere Dame zu mir gesagt, und damals war ich, glaube ich, schon 28 oder so und auch schon 2 Jahre verheiratet. Dann sie so, wo ist dein Baby? Wo ist dein Bauch? Aber so zwischen allen Leuten in diesem Saal geht, wo ist dein Baby? Und dann nicht so, ich bin noch so klein, ich bin noch so jung und habe das durch den ganzen Saal geschrien und ich war so stolz auf mich an dem Tag. Aber wie
Ja.
krank ist das, dass ich mich mental schon darauf vorbereite, weil mich ja die Leute darauf ansprechen könnten. Oder die Leute, die mir etwas sagen könnten. Und heute bereue ich, Anna, dass ich die Leute nicht noch mehr meine Meinung gesagt habe in der Zeit, wo ich im Stich gelassen worden bin. Weil ich muss dir ehrlich zugeben, viele Leute haben sich aus Scham nicht mehr bei mir gemeldet. Mir hat eine Frau geschrieben und hat gesagt, ich sag bewusst, Frau, ich habe noch einen Teller von dir. Bitte, der glaubt nicht, dass ich wegen dem Teller jetzt dir schreibe, sondern wir denken jeden Tag an euch und wie geht's euch? Und ich so, schmeiß den Teller weg, wenn er dich so stört. Das war dann mal, was soll ich darauf antworten? Wenn du wissen willst, wie es mir geht, frag mich doch. Die Frage, wie es mir geht, ist, glaube ich, eh schon überfällig. Aber du kannst einfach mal eine Nachricht schreiben. Es ist nicht schwer. Und deswegen habe
Ja,
ich
es geht
mein,
ja,
ja.
oft erwarten ja Betroffene in so schwierigen Lebenssituationen gar nicht eine Lösung von ihrem
Ja.
Gegenüber, sondern vielleicht einfach mal eine kleine Aufmerksamkeit, einfach mal da sein oder eben ehrlich fragen, wie geht's dir? Aber dann muss man auch die Antwort annehmen können. Aber sie erwarten gar keine Lösung. Und wenn man damit überfordert ist, wie du vorhin gesagt hast, frag ChatGPT und vielleicht hast du zwei, drei Impulse, aber du musst ja gar nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach vielleicht nur da sein. Das hätte schon geholfen.
Ja, einfach eine Karte, einfach
Ja.
ein Essen. Es ist nicht schwer. Und deswegen habe ich meine Psychologin gefragt, ob sie mit mir diese Folge aufnimmt, weil heute merke ich noch, dass mein Umfeld immer noch überfordert ist. Hey Leute, mein Kind ist tot. Und ich glaube, dass dieser Satz reicht, mein Kind ist tot. Oder dass du vielleicht sagst, hey, ich möchte jetzt davon nichts mehr hören. Lass die dummen Sprüche. Und die Leute wollen aber Verständnis von uns. Nee, du, mit Sicherheit nicht.
Nee.
Mit Sicherheit nicht. Du wirst von mir kein Verständnis dafür bekommen, wenn mein Kind tot ist. Ich lache dabei, aber es ist wirklich traurig. Und ich, ja. Anna, kommen wir zu einem Thema, was ich so nicht gekannt habe. Ich bin ja sehr neu in dieser Materie und deswegen lerne ich ja auch immer mehr und immer mehr dazu. Und auch IVF ist heute noch für mich so ein Thema, wo ich noch nicht so drin bin, weil ich es selber nicht gebraucht habe oder hoffentlich nie brauchen werde oder ja, weil es nicht einfach ist. Seien wir mal ehrlich, es ist einfach scheiße. Wir brauchen nicht schön zu reden, es ist einfach schwierig. Also ich glaube, du hast mir schon einiges erzählt und du lachst jetzt auch gerade und ich auch. Es ist einfach scheiße und es ist anstrengend. Du begleitest Frauen mit deinem Wannabe-Mom-Coaching bei unerfülltem Kinderwunsch. Erzähl uns bitte davon mehr.
Ja, also ich fange vielleicht noch ein bisschen früher an, als ich selbst noch auf dieser Reise war. Es war für mich klar, ich will Mama werden. Ich habe ja dann gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Und ich habe mir dann gedacht, irgendjemanden da draußen muss es doch geben, der mir helfen kann. Ich mache irgendwas falsch oder irgendjemand muss es doch geben, der mir da der Schlüssel sein kann, dass es endlich funktioniert. Und ich bin natürlich immer verzweifelter geworden mit den Jahren und habe dann alles Mögliche ausprobiert. Ich habe meditiert. Man bekommt ja immer gesagt, entspann dich doch, ne? Und bei dem ganzen Zirkus, der da noch läuft, habe ich halt gedacht, okay, ich muss mich entspannen. Ich mache jetzt ein Meditationstraining oder ich mache Chakren-Meditationen, was auch immer. Ich habe wirklich alles ausprobiert und habe aber irgendwann gemerkt, dass immer wenn ich diese Sachen gemacht habe, also zum Beispiel jeden Tag 10 Minuten meditiert, so wie mir das empfohlen wurde, dass wenn es dann wieder nicht geklappt hat, dann hatte ich wie noch ein neues Problem, weil ich dann gedacht habe, es hat genau deshalb nicht funktioniert, weil ich nicht gut genug meditiert habe. Oder da war doch dieser eine Tag, wo ich mich irgendwie nicht konzentrieren konnte. Oder ich habe zu wenig von diesem guten Tee getrunken und deshalb hat es wieder nicht geklappt, ne? Also eigentlich war das ein totaler Boomerang, wo ich irgendwann gemerkt habe, mein Selbstwertgefühl ist erst recht im Keller, wenn ich diese ganzen eben konkret Kinderwunsch-Coachings mache, wo mir immer jemand erzählt, was ich machen muss, dass ich endlich schwanger werde. Und eines der letzten, was ich dann ausprobiert habe, war Hypnose. Und das hat mir eigentlich mega gut getan. Jetzt mal ganz abgesehen davon, was das Ergebnis war, aber es hat mir total gut getan. Und ich konnte mich wenigstens in dieser Stunde mal ein bisschen runterfahren von dem ganzen Alltagsmüll, der mir sonst so begegnet ist. Und dann hat die Therapeutin so nach einem Jahr hat sie zu mir gesagt, ach, weißt du was, Anna, du bist einfach zu verkrampft. Da will gar keine Kinderseele zu dir kommen. Und das hat gesessen. Und da war dieser Effekt von dieser einen Stunde pro Woche, die mir so gut getan hat, ein Jahr lang, der war in einer Sekunde ruiniert. Und wahrscheinlich hat sie das nur gesagt, weil sie auch nicht wusste, warum ich nicht endlich mal schwanger werde mit der Hypnose, ne? Das war bei mir eine Inkompetenz von ihrer Seite, weil ihre Methode einfach nicht die war, die mir gefehlt hat. Und dann hat das bei mir wie so ein Switch ausgelöst. Ich habe irgendwann gemerkt, hey, stopp, wenn etwas die Etikette Kinderwunsch-Coaching hat, dann ist das für mich im Grunde genommen ja so Gaslighting vom Feinsten. Weil einem immer irgendwie gesagt wird, du bist nicht gut genug oder du musst zuerst noch das und das machen, ja, dass du schwanger wirst, du musst in deine Mitte kommen oder irgendwelche Blockaden lösen oder loslassen, was auch immer das heißt, was dann zusätzlich oft noch von Personen angeboten wird, die überhaupt keine medizinische Ausbildung haben, also wo total ignoriert wird, ob ich jetzt eine genetische Störung habe oder mein Mann irgendwie schlechte Spermien oder ich verschlossene Eileiter, ja, da kann ich noch so viel den Kopfstand machen, es wird damit nicht funktionieren. Und
Das
das
ist
ist mir irgendwann wie ein Licht aufgegangen, wo ich gemerkt habe, die suggerieren immer, irgendwas ist ein Fehler und ich muss den jetzt erst korrigieren, damit es dann klappt. Und das finde ich mega gefährlich und ich habe dann komplett aufgehört damit und stand mal so eines Abends im Badezimmer, das war wieder so ein Tag, wo alles schiefgelaufen war, wo ich aber eine gute Verhandlung gehabt habe mit einer Mandantin. Und da ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gedacht habe, hey Moment, was machst du eigentlich den ganzen Tag mit deinen Kunden, mit denen du vor Gericht gehst? Mit denen spreche ich schwierige Situationen vorher durch, weil das viel einfacher ist, wenn man sowas mal in einem geschützten Raum durchgeht, was könnte ein Gegenanwalt alles für pikante Fragen stellen zum Beispiel. Oder wie war das jetzt nochmal genau, als irgendwie das und das passiert ist? Also ich hab die wie gebrieft, was sie wo sagen müssen. Oder ich konnte Klientinnen sagen, hey, pass auf, wenn das Gericht jetzt das und das entscheidet, dann ist dies nachher der nächste Schritt. Also die Leute, die zu mir gekommen sind, die waren alle in einer katastrophalen Situation und mein Job war es dafür, eine Lösung zu finden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, warum mache ich das eigentlich nicht für meinen Kinderwunsch? Warum gehe ich nicht hin und übe vorher solche Telefongespräche, wenn ich genau weiß, ich muss jetzt wieder diese Rottweiler MFA anrufen, die mir ganz sicher keinen Termin geben wird?
Rottweiler.
Ja, die jeden Tag scheiße
Ja.
drauf ist und am Ende meinen Tag versaut. Und dann bin ich hingegangen und war vorbereitet. Sie nicht, aber ich schon. Und
Aber das ist cool,
ne?
Anna. Jetzt
Und
mal
dann habe ich
abgesehen.
gemerkt, hey, jetzt bin ich wieder auf eine Party eingeladen und ich weiß genau, da kommt wieder die Frage von so einer Tante Gisela, na, wie sieht's denn bei euch aus? So, wie dein Beispiel mit der Hochzeitsfeier. Und wenn ich schon dahin gehe mit dem Gedanken, ich gewinne diese Konversation, so wie ich eine Befragung vor Gericht gewinne, weil ich einfach besser vorbereitet bin, weil ich meine Argumente kenne, dann gehe ich nicht mit einem flauen Gefühl im Magen dahin, sondern ich weiß, ich werde mit denen fertig und ich kann am Ende sogar Spaß haben bei der Party. So. Oder was mache ich, wenn wieder diese neugierige Tante von der Personalabteilung kommt, die immer so genau wissen möchte, warum ich jetzt abwesend bin? Da habe ich eine Antwort parat. Und ich habe natürlich auch heute viele Kundinnen, die juristisch nicht wissen, was sie antworten können in so einer Situation und dann vielleicht sogar was sagen, wo sie am Ende sich selbst schädigen damit, ne? Wo sie sich angreifbar machen. Und da hat sich wie was in mir gedreht, wo ich gemerkt habe, hey, mein Problem ist nicht, dass ich nicht genug meditiere, sondern mein Problem ist, dass dieses Thema mich im Alltag stresst an allen Ecken und Enden. Und wenn ich anfange, Stück für Stück mir die Kontrolle zurückzuholen, dass ich weiß, was muss ich die Ärzte fragen, dass ich eine Antwort bekomme, wo ich nachher ruhig schlafen kann und weiß, wie es weitergeht und nicht denke, oh Gott, es ist Freitag, ich kann erst am Montag wieder anrufen. Weil ich habe das und das alles vergessen. Oder eben, wie wehre ich mich, wenn jemand unfreundlich ist zu mir in einer Behandlung? Alles solche Dinge. Und ich habe dann angefangen, das anzuwenden. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt. Und habe dann plötzlich gemerkt, hey, Ich kann die Kontrolle haben darüber. Ja, es ist total schlimm, wenn man von unerfülltem Kinderwunsch betroffen ist. Es ist total blöd, wenn man diese ganzen Behandlungen machen muss. Das will ich gar nicht verneinen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Strategie, ich weiß, wie es weitergeht, ich weiß einen Plan A, B, C, D, E, ich bin jederzeit on top of things, egal was kommt. Ich spreche zum Beispiel auch über mögliche Komplikationen, gar nicht, weil ich pessimistisch eingestellt bin, sondern einfach, weil ich sagen möchte, hey,
Realität.
guck, es kann passieren. Da gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl in so eine Behandlung rein, als wenn ich ständig denke, ich bin komplett ausgeliefert und alles prasselt nur noch auf mich ein, weil dann kann ich nicht mehr kontrollieren, was mache ich mit meiner Energie. Wenn ich aber von vornherein weiß, okay, der und der Punkt kann schwierig werden, ich weiß, was ich sagen muss, ich weiß, wen ich anrufen kann, ich weiß, was passieren könnte, da war das bei mir so, dass die Runde Nummer 17 war ein Kinderspiel gegen die Runde 3. Und ich habe so meinen Weg gefunden, dass ich diese Behandlung dauerhaft, eigentlich egal wie lang es bräuchte, in meinen Alltag integrieren konnte, weil ich die Kontrolle zurückbekommen habe. Und habe natürlich auch gemerkt, hey, da sind ganz viele Frauen da draußen, die haben genau das gleiche Problem. Die sind genau auf die gleichen Angebote reingefallen, die sie nur noch weiter runtergezogen haben, weil man ihnen gesagt hat, du hast halt Blockaden, du musst an dir arbeiten und so. Und ja, da war dann der Schritt nicht mehr so groß zu sagen, hey, ich gehe damit raus, weil ich habe total einen Nerv getroffen und unterstütze mit meiner Arbeit Frauen nicht, indem ich ihnen sage, du hast die und die und die Schwachpunkte und du musst jetzt erst ein besserer Mensch werden und deine Blockaden loswerden, sondern ich sage, hey, wir machen jetzt einfach diese Situation, so wie sie halt ist. Die gestalten wir jetzt so gut, dass du damit noch besser klarkommst. Und das ist gleich ein völlig anderer Ansatz. Und deshalb arbeite ich nicht mit so pseudospirituellen Konzepten, wo man ständig mit sich beschäftigt ist, sondern durch die krasse Erfahrung, die ich ja selbst gemacht habe in der vollen Dröhnung, kenne ich halt die Punkte, wo diese Herausforderungen lauern. Eben unfreundliche Telefongespräche. Was mache ich damit bei der Arbeit? Ich meine, wir verbringen 8 Stunden bei der Arbeit. Wenn ich da in einer totalen Stresssituation bin, weil ich meinen Kinderwunsch dort zum Beispiel nicht kommunizieren kann oder weil ich eine Tätigkeit habe, wo das schwierig ist, die Arzttermine unterzubringen, dann ist das ein 8-stündiger Stressfaktor in meinem Alltag am Ende. Da nützen mir 5 Minuten Meditieren nicht, sondern da muss ich hingehen und diesen Bereich im Grunde genommen aufräumen, wo mir natürlich heute auch meine Erfahrung als Juristin zugutekommt. Ich bin spezialisiert auf Arbeitsrecht und kann da meine Klientinnen so unterstützen, dass ihr Kinderwunsch kompatibel wird mit ihrer Arbeit, wie auch immer das dann ist, ne? Ob man im Arbeitsverhältnis gewisse Parameter anpasst, ob man ihnen eine Legende verpasst, mit der sie das auch längerfristig machen können am Arbeitsplatz, was auch immer. Aber das waren am Ende die Dinge, die mir die Energie geraubt haben. Und dafür habe ich dann Strategien entwickelt und arbeite heute auch mit anderen betroffenen Frauen, aber eben nicht als Kinderwunschcoach, der zum Ziel hat, dass die schwanger werden, sondern wir arbeiten mit den Herausforderungen, die man hat, wenn man von dem unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist. Und das ist der große Unterschied.
Du kennst uns ja Frauen. Erstmal danke, Anna, fürs ausführliche Erklären. Du kennst uns ja Frauen, wie wir sind. Wir zweifeln eh an uns selber.
Total,
Heute
total.
mögen wir uns nicht, dann sehen wir nicht gut aus. Die Brüste passen nicht, dann passen die Haare nicht und das passt nicht. Und ich bin jemand, was ist, wenn? Ich versuche immer einen Schritt vorauszudenken. Und meine Psychologin hat mir das so erklärt, du hast die Kontrolle über etwas nicht mehr, deswegen drehst du durch. Und
Ja.
deswegen bügeln ja die ersten Menschen ihre Wäsche, wenn irgendwie sie von einem Tod erfahren oder so, weil, ja, ich habe an meine Arbeit gedacht, weil ich konnte das gerade nur kontrollieren. Weißt du, was ich meine? Weil ich war ja noch vor einer Woche in der Arbeit.
Ja.
Das klingt blöd, aber ich finde das super. Ich finde das toll. Dass es so eine Möglichkeit gibt. Ich hätte mir gern jemanden wie dich gewünscht, in dem Fall, was ich vielleicht tun soll wegen meiner Arbeit, also vorherigen Arbeit, was ich tun soll mit gewissen Familienmitgliedern zum Beispiel. Dafür hatte ich zum Beispiel meine Psychologin. Aber ich wollte meine Psychologin auch nicht. Das klingt jetzt blöd, aber vielleicht ist es jemand so, der außenstehend ist und der jemand, der das selber durchmacht, vielleicht gar nicht so schlecht in dem Fall. Und mir hat jemand die Frage gestellt, tut dir das gut, was du machst? Klar tut mir das gut, dass ich mit Gleichgesinnten rede, wie, und dass ich mich aussprechen kann. Und mir ist, mein Ding ist zum Beispiel hinter, und ich glaube auch, dass es bei dir so ist, den Menschen helfen zu können. Dass sie verstehen, dass sie keine Alien sind und dass sie nicht Ding sind. Und ich habe in der Trauergruppe damals gefragt, das wurde auch dann das große Titelschrift in der Zeitung, wo ich mit drin war, an dir ist nichts falsch. Weil ich dachte immer, an mir ist was falsch. Heute ist der Typ, der das gesagt hat, ein Freund von uns. Und ich bin dankbar über die zwei, dass wir sie haben kennenlernen dürfen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ziel bei dir. Und ich finde das super, dass du das machst. Weil ich glaube, es gibt kein Rezept dafür, um schwanger zu werden, sondern.
Nee, eben, da, also davon musste ich mich auch verabschieden. Du kannst alles richtig machen und noch mehr als das, ne? Weil umgekehrt werden ja auch Frauen schwanger, die einen furchtbaren Lebensstil haben, die sich ungesund ernähren, die gar
Ja.
nichts dafür tun oder sogar gar nicht mal schwanger werden wollen, ja, und trotzdem passiert es. Also allein mit der Kraft der Gedanken wird niemand schwanger. Das ist einfach totaler Blödsinn. Aber ja, wie du gesagt hast, mich erfüllt diese Arbeit, weil ich gerne auch so jemanden gehabt hätte, der mir eine Spur von der Naivität vielleicht abgenommen hätte und die Augen geöffnet hätte, aber gleichzeitig einen ein bisschen an der Hand nimmt und auch sagen kann, guck mal, das und das könnte eine Strategie sein, wie du damit besser umgehen kannst. Und heute auch, ja, möchte ich ein Stück weit auch aufklären. Ich richte mich ja auch an Menschen mit meinem Account, die selbst nicht von dem Problem betroffen sind, aber ich habe schon oft Zuschriften bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, hey, jetzt habe ich endlich verstanden, wie sich das anfühlt. Oder ich glaube es zumindest zu verstehen, zu einem gewissen Grad, die vielleicht jemanden in der Familie haben. Ich habe zum Beispiel auch zwei ältere Frauen, die mir folgen, die sind weit über 60 Jahre alt, aber in deren Generation gab es dieses Thema noch
Ja.
gar nicht. Und ja, das erfüllt mich, wenn ich sehe, okay, jemand geht jetzt anders in so ein Arztgespräch rein als vielleicht noch beim letzten Versuch. Und am Ende will ich auf einen Punkt hinaus. Es gibt ganz viele Gründe, warum man seinen Kinderwunsch irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Es gibt oft harte Gründe wie medizinische Diagnosen. Aber was ich unfassbar schade finde, ist, wenn jemand aufhört wegen den äußeren Umständen, weil er Angst hat vor solchen Kommentaren, weil er Angst hat, daran zu zerbrechen. Das finde ich extrem schade, weil das ist in vielen Fällen unnötig. Und ich richte mich
Ja.
eigentlich genau an diese Menschen, dass sie eine Strategie haben, nochmal zu einem Arztgespräch hinzugehen oder den Arbeitgeber zu facen, der vielleicht was Blödes gesagt hat, weil niemand von diesen Leuten das Recht hat, einem diesen Wunsch abzusprechen. Und vielleicht ist es nur noch dieser eine nächste Versuch, den es braucht, damit der Traum in Erfüllung geht. Aber ich sehe meine Aufgabe dort als Bindeglied, um möglichst halt diese Herausforderungen ein bisschen kleiner zu machen, dass niemand nur deshalb aufhören muss. Das ist eigentlich meine wichtigste Message und deswegen mache ich diese Arbeit.
Finde ich toll. Also alle, die das vielleicht hören oder auch so eine Unterstützung helfen, weil wir sind zu viele. Wir sind sehr viele IVF-Patienten, ICSI-Patienten. Wir sind viel zu viele Sterneneltern. Vielleicht der ein oder andere, der das hört, der sich bei der Anna melden möchte. Du wirst sowieso verlinkt. Also die Leute, die wissen dann eh, also ich verlinke hier mal alles oder ich beschreibe auch alles auf meiner Seite und ich weiß, dass auch viele Leute drauf gucken, sich vielleicht bei dir melden und vielleicht bei dir die Unterstützung bekommen, die sie sich wünschen. Das würde mich wirklich freuen. Das ist traurig, dass du dieses Coaching überhaupt anbieten musst. Traurig, dass aus meiner Traurigkeit überhaupt so ein Coaching entstanden ist. Danke, dass du uns so einen Einblick gewährt hast, was du machst. Ich finde das extrem lobenswert. Ich
Dankeschön.
liebe Frauen, die ihren Arsch packen und was in Bewegung setzen und sagen, ich habe gelitten und ich will nicht, dass andere Leute leiden. Und das ist auch so mein Wunsch. Niemand soll das erleben, was ich erlebt habe. Ich habe damals zum Arzt gesagt, ich würde mein Leben dafür geben. Jetzt und hier sofort, damit das, was ich gemacht habe, wenn kein Kind mehr dafür sterben müsste, dann würde ich mein Leben dafür hergeben, weil ich will das nicht. Das sollte niemand irgendwie spüren oder niemand irgendwie erleben, was mir passiert ist. Und wir Frauen sind nicht immer nett zueinander. Sind wir nicht. Aber mich würde es freuen, wenn immer mehr darüber entsteht und dass man mehr darüber redet. Wir dürfen jetzt auch nicht immer alles negativ sehen im Social Media. Es ist sehr oberflächlich. Aber es wird immer besser, habe ich das Gefühl. Es wird immer ein bisschen besser, dass man über solche Themen redet und darüber bin ich dankbar. Sehr dankbar.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Also so viel Müll auch in den sozialen Medien sein mag, ich glaube, es ist gleichzeitig eine Riesenchance, sei das für Sterneneltern oder auch für Betroffene von unerfülltem Kinderwunsch, dass sie dort natürlich auch geografisch unabhängig mit anderen Betroffenen sich austauschen können und dass die Sichtbarkeit dadurch natürlich enorm steigt. Das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so. Und deswegen glaube ich, hat es ein Riesenpotenzial, um auch Menschen zusammenzubringen. Sei das jetzt in Trauergruppen, das kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Die, ich weiß nicht, findet das virtuell statt bei dir oder?
Ja, ich habe das Glück, dass ich hingehen kann und darf.
Okay.
Und das tut echt gut. Du kommst da eigentlich rein, du kennst da keinen und dann sprechen die Dinge aus, die Leute, wo man sich eigentlich nicht getraut hätte. Und das tut so gut, weißt du? Das tut so gut, da reinzugehen und sich auszukotzen. Wenn man jetzt, ich habe ja fast einen Monat geschwiegen. Nach dem Tod meines Kindes bin ich einfach nur gelegen. Ich habe das Nötigste gegessen und ich habe nur Schmarrn gegessen. Und als ich dort war, habe ich geredet. Weil ich konnte mich auskotzen. Ich konnte mich aussprechen. Und ich sage es ja immer und immer wieder, holt euch solche Hilfen. Und wenn euch etwas
Unbedingt.
nicht gut tut, wie zum Beispiel solche Gruppen, wenn ihr fühlt euch nicht wohl oder ihr fühlt euch in Familienfeiern nicht wohl. Ihr müsst da nicht hingehen. Nee, ich mach's
Absolut.
nicht. Ich mach's nicht mehr. Es ist mir scheißegal. Dann sollen die Leute mich als egoistisch, als Dings. Jeder denkt an sich selbst. Und Anna, ich muss dir eins sagen, was ich gelernt habe, ist, seitdem meine Tochter verstorben ist, jeder ist sich dessen bewusst, was er sagt, was er redet und was er tut. Und wenn im Gedanken schon ist, hey, ich habe sie oder ihm im Stich gelassen oder ich habe, glaube ich, jetzt nicht gut gehandelt und du schweigst, obwohl du reden kannst, verstehst du, was ich meine? Die Logik dahinter. Jeder ist sich dessen bewusst, was er tut.
Absolut,
Vielleicht,
es sind
ja.
erwachsene Menschen.
Oh
Also
ja.
das wird, glaube ich, viel zu oft irgendwie schön geredet. Ja, selbstverständlich wissen Menschen, was sie sagen und was sie tun. Und es ist natürlich immer schwierig, sich selbst zu reflektieren und vielleicht mal in sich zu gehen und sich zu überlegen, war das jetzt wirklich so toll, was ich da gesagt habe? Aber selbstverständlich ist ein erwachsener Mensch verantwortlich dafür, was er oder sie sagt.
Definitiv. Anna, danke dir für die Zeit. Danke dir fürs Aufklären. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dein Coaching vorgestellt hast. Danke, dass du so offen und ehrlich auch über finanzielle Situationen, über deinen Alltag, über das Spritzen, du hast eine Liste, wo du dich überall mit den Hormonspritzen gespritzt hast, so offen damit umgehst. Damit vielleicht Frauen verstehen, dass sie nicht alleine sind. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass ein oder zwei Frauen, die vielleicht in dir eine Unterstützung sehen, sich bei dir melden und sich trauen zu sagen, ich melde mich jetzt bei ihr, weil sie könnte mir vielleicht helfen. Danke, wirklich. Also ich bin immer so dankbar, wenn dann sich jemand die Zeit nimmt und so ehrlich und so offen redet. Und ich glaube, ich hoffe, ich glaube, ich bring's auch rüber. Ja. Möchtest du doch
Also
irgendwas sagen, wo du sagst, das will ich loswerden?
ich kann das nur zurückgeben. Ich finde es total klasse, dass du diesen Podcast machst. Und ich glaube, ich habe es am Anfang schon angeschnitten oder habe es dir direkt gesagt. Ich habe alle Folgen am Stück durchgehört, weil es mich so berührt hat. Und es muss noch viel mehr davon geben. Also ich
Danke.
glaube,
Also
jede
an die
Geschichte
Leute,
muss erzählt werden.
das ist, ich habe auf Instagram kaum Abonnenten, aber wenn ich auf diesen Podcast gucke, wie viele Leute mir zuhören, hey, spring mal bitte rüber auf Instagram und lasst uns austauschen miteinander. Lasst uns miteinander reden. Ich bin voll offen für positive Diskussionsrunden. Ich bin voll offen für das, dass man seine Meinung vielleicht auch mal äußert und sagt, das fand ich jetzt nicht so cool. Ich bin immer offen für Feedback. Also ich würde mich freuen, wenn Fragen eintrudeln. Und ja, mal sehen, was sich so noch entwickelt. Auf alle Fälle, ich mache das weiter. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe bewusst nach einer gewissen Zeit angefangen. Nach einer gewissen Zeit lege ich natürlich eine kleine Pause ein, weil ich dann wieder Zeit für meine kleine Familie bräuchte, so ein bisschen so Abstand von dem ganzen Leben will. Aber ja, dann danke ich allen fürs Zuhören. Ich danke jedem, der sich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, ich bringe diese Wertschätzung rüber. Also bei der Anna bin ich mir auch sicher, dass es rübergebracht hat. Und wünsche allen noch einen schönen Tag.